Ja, wir haben heute wieder Familienpredigt. Wir hatten das letzte Mal begonnen, das Leben Josefs zu betrachten. Und da wollen wir heute weitermachen. In diesen ersten zwei Predigten möchte ich allgemein, oder bin ich letztes Mal schon, und da möchte ich heute weitermachen, allgemein auf das Leben von Josef eingehen und schauen, was wir davon lernen können, ohne jetzt konkrete einzelne Texte anzuschauen. Das nächste Mal wollen wir aber dann beginnen, wirklich einzelne Situationen aus Josefs Leben konkret zu betrachten und schauen, was wir daraus lernen können. Allgemein ist etwas, was man von Josef sicher lernen kann, Christusähnlichkeit. Ja, und letztes Mal hatte ich schon betont, dass bei Josef sichtbar wurde, dass er von seiner Jugend an Gott gesucht haben muss. Ja, denn das Vertrauen auf den Herrn wird von Anfang an in seinem Leben sichtbar, auch wenn es am Anfang, als er noch bei Jakob war, als er noch nicht verkauft worden war nach Ägypten, noch nicht so ausdrücklich erwähnt wurde, wird doch zum Beispiel erwähnt, dass er die bösen Dinge, die die Brüder getan haben, zu Josef gebracht hat, also Josef mitgeteilt hat, und dass er diese Träume von Gott hatte, die ja später sich erfüllt haben. Das heißt, Josef hat von seiner Jugend an Gott gesucht. Die Frage ist aber, hat er Christusähnlichkeit gesucht? Denn Christus war ja noch gar nicht in diese Welt gekommen. Er war ja noch gar nicht Mensch geworden. Hat Josef demnach Christusähnlichkeit gesucht? Josef hat sicher nicht ausdrücklich Christusähnlichkeit gesucht, sondern er hat Gott gesucht. Aber, und das ist das, was interessant ist im Alten Testament sehen wir immer wieder Personen, die auftreten, die schon ein Hinweis auf Christus selbst sind durch ihr Leben. Und so ist das bei Josef und das hat auch einen Namen, man nennt das ein Typus oder eine Typologie. Ja? So war Josef eine Typologie auf Christus hin. Also was ist eine Typologie? Ist, wenn eine Person im Alten Testament auftritt, wo wir Ähnlichkeiten zu Jesus sehen. Ja, das nennt man Typologie. Man muss es sich nicht unbedingt merken, aber es ist gut, sich mal das mal gehört zu haben. Und das wollen wir erstmal betrachten, bevor wir dann konkret auf die Punkte eingehen, wie könnt ihr nach Christus Ähnlichkeit streben? Welche Ähnlichkeiten gibt es zu Jesus? Und ich denke, wenn ihr darüber nachdenkt, dann fallen euch bestimmt ein paar Dinge ein. Wir schauen ein paar wichtige Punkte an, nicht alle Punkte, welche Ähnlichkeiten wir da beobachten können, wenn wir das Leben Josefs anschauen. Also ein Punkt, den hatte ich gerade erwähnt, die Träume. Ja. Die Träume waren besondere Verheißungen für Josef. Ja. Durch die Träume wurde Josef vorausgesagt, was passieren wird. Er hat es natürlich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Aber dass Sonne, Mond und Sterne kommen und sich vor ihm niederwerfen, das wissen wir, das hat sich später erfüllt, indem praktisch die Brüder sich vor ihm niedergeworfen haben, als sie Weizen kaufen wollten. Und er letztendlich seine ganze Familie und das ganze Volk sozusagen bewahrt hat vor dem Hungertod. Also besondere Verheißungen, die sich erfüllt haben. Und das hatte auch Jesus. Nur bei Jesus geht es natürlich viel weiter und das müssen wir natürlich bei all solchen Vergleichen immer berücksichtigen. Jesus ist immer weit größer, weit höher, weil er ist der Sohn Gottes, der eins ist mit Gott. Deswegen sind diese Typologien, Vorschattierungen natürlich immer mit Begrenzungen zu betrachten. Aber hier haben wir eine Ähnlichkeit, eine weitere Ähnlichkeit, ist, er wurde gedemütigt und verkauft. Ja, das geschah bei Josef. Josef wurde erst gedemütigt, in die Zisterne geworfen und dann haben sie ihn nach Ägypten verkauft. Wie war das bei Jesus? Auch Jesus wurde verkauft, er wurde verraten von Judas. Er wurde auch gedemütigt, ja, in dem ganzen Prozess, sowohl in den Prozessen als auch dann natürlich in der Behandlung, wie er geschlagen worden ist, angespuckt worden ist. ausgepeitscht worden ist. Das war eine Demütigung. Die ganze Kreuzigung, kann man sagen, war eine Demütigung. Auch das ist eine Ähnlichkeit, aber auch hier sehen wir natürlich, dass das Ausmaß natürlich wieder weit höher und größer ist beim Herrn Jesus. Dann, er wurde zu Unrecht angeklagt. War das bei Josef so? Ja, nämlich im Hause Potiphars wurde er zu Unrecht angeklagt und kam ins Gefängnis. Jesus wurde auch zu Unrecht angeklagt, inklusive falscher Zeugen, und dann auch zu Unrecht verurteilt. Er war treu in der Versuchung. War das bei Josef so? Ja, er war treu, als die Frau von Potiphar ihn versucht hat, immer wieder versucht hat, er blieb treu. Wir müssen uns vor Augen führen, das war nicht eine einmalige Sache, sondern das hat sich immer, immer, immer wiederholt. Und ich denke, dass einige da gefallen wären. Bei ihm war es nicht so, er war treu. War der Herr Jesus treu? Der Herr Jesus, sagt uns die Bibel, war treu bis in den Tod. Dann, er ist voller Vergebung. Ist Josef wirklich voller Vergebung? Hat er sich nicht einiges erlaubt, als er dann sie praktisch ihnen gesagt hat, den Brüdern, sie seien Spione, dann noch praktisch den Becher da reingelegt hat. Ja, da waren ja alle, waren Dinge, wo, ja, die wir uns dann auch noch anschauen werden, wo manche vielleicht sagen, er war nicht voller Vergebung. Ja. Aber wir sehen bei Josef ganz klar, dass er voller Vergebung war. Nämlich, als die Brüder dann zu ihm kamen und ihm gesagt haben, Josef hat geboten, du sollst ihn vergeben, da hat er gesagt, seid nicht besorgt, habt keine Angst. Ja, ich werde euch hier erhalten im Land Ägypten. Und er hat gesagt, ihr gedachtet, es böse zu tun, mir Böses zu tun. Gott aber hat es gut gemacht, indem er jetzt praktisch die Situation geschaffen hat, dass ein großes Volk überleben kann und erhalten wird. Voller Vergebung. Er hätte alle Möglichkeit gehabt, sich zu rächen. Ja, das hätte er wirklich tun können, aus der Machtposition heraus, in der er sich befand. Aber er war voller Vergebung. Und war der Herr Jesus voller Vergebung? Natürlich wieder in weit höherem und größerem Maße unser geliebter Heiland. Am Kreuz rief er aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, voller Vergebung in solch einer Situation, wo er gerade gekreuzigt wird, wo er das Schlimmste durchmacht, denkt er noch an seine Feinde und sagt, Vater, vergib ihn. Er ist voller Vergebung. Dann, er rettet seine Familie und sein Volk. Das sehen wir natürlich bei Josef. Das hat er getan. Und auch Jesus ist der Retter. Er ist der Retter der Welt. Dann, er wird erhöht. Ja, Josef ist zu einer großen Stellung gekommen. Das war auch bei dem Herrn Jesus der Fall. Er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden, er ist aufgefahren, er ist jetzt zur Rechten Gottes erhöht. Dann, er erkennt Gottes Souveränität im Leid und auch den Sinn darin. Ja, was ist darunter zu verstehen? Bei Josef war es genau die Situation, wo er den Brüdern sagt, ihr dachtet mir Böses zu tun, Gott aber hat es gut gemacht. Er wusste, dass diese schlimme Handlung, ihn zu verkaufen nach Ägypten, ja, dass Gott das gebraucht hat, um am Ende das ganze Volk zu bewahren, ja, um etwas Gutes daraus zu machen. Deswegen war diese Handlung trotzdem nicht gut, das war trotzdem böse, aber wir sehen hier, dass Gott auch diese bösen Dinge so lenkt, dass am Ende sein Ratschluss zustande kommt, und das hat Josef erkannt, er war weise, ja, er hat das erkannt. Wusste der Herr Jesus, warum er litt? Er wusste es ganz genau, er hat es selbst angekündigt, das muss passieren, ja. Und er wusste also, warum er stirbt, nämlich um uns zu erlösen. Und die Bibel sagt uns auch, dass Gott die Taten in der Apostelgeschichte, die Taten der bösen Menschen, die ihn gekreuzigt haben, dass Gott diese Taten so gelenkt hat, dass genau das Erlösungswerk vollbracht wurde. Und so sind auch diese Taten, die natürlich böse sind, die Kreuzigung war böse, diese Dinge hat Gott in seiner Souveränität so gelenkt, dass das Erlösungswerk zustande kam. Also hier sehen wir einige Ähnlichkeiten, man kann weitere hinzufügen, aber das sind ein paar wichtige, die wir hier sehen können. Und so sehen wir, Josef war ein Bild auf Jesus hin, und Ja, die Bibel sagt ja immer wieder, das haben wir letztes Mal gesehen, Gott war mit Josef. Ja? Und auch wir wünschen doch, dass Gott mit uns ist. Und wir haben oder sollten auch dieses Ziel haben, was die Bibel uns nennt, dass auch wir Jesus ähnlich werden. Und jetzt frage ich mal die Jüngeren. Welches Ziel habt ihr im Leben? Was wollt ihr mal werden? Was wollt ihr erreichen im Leben? Ja, einen ordentlichen Beruf lernen, ordentlich Geld scheffeln, am besten mit so wenig wie möglich Aufwand, so viel wie möglich zu verdienen. Das ist nur eine Frage, ist keine Unterstellung. Ich weiß, dass viele, ja, die jetzt natürlich nicht mit dem Wort Gottes aufwachsen, so denken. Also dieser Gedanke ist da bei vielen jungen Menschen, mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Geld verdienen. Ja. Das ist tatsächlich ein Ziel, das viele Jugendliche haben. Ja. Das haben heutzutage noch mehr Jugendliche als vor einigen Generationen. Fleiß ist nicht mehr unbedingt eine Tugend. Ja. Was könnten noch Ziele sein im Leben? Ja. Auch an die anderen, wenn ihr überlegt, welche Ziele habt ihr erreicht? Was wollt ihr noch erreichen den Rest eures Lebens? Ja, gucken, dass ihr genug für die Rente verdient, einen schönen Lebensabend habt. Ja, so setzt der Mensch sich Ziele, was er erreichen möchte. Und so habt vielleicht ihr auch Ziele, vielleicht macht ihr euch bis jetzt auch gar keine Gedanken über bestimmte Ziele, die ihr für die Zukunft habt. Ja, das kann ja auch sein. Als Kind, da lebt man ja erstmal so vor sich hin und überlegt sich nicht groß, was später sein wird. Irgendwann fängt man aber an, sich Gedanken zu machen. Ja, welchen Beruf könnte ich mal wählen? Wie soll mein Leben ablaufen und so weiter? Und man hat dann gewisse Ziele. Nun, wir haben in der Bibel mehrere Ziele für uns, die sehr wichtig sind, die wichtiger als alles andere sind. Und ein Ziel Gottes mit uns und auch mit euch ist, dass ihr verwandelt werdet in sein Bild. Die Voraussetzung ist aber erstmal das, was wir letztes Mal schon betrachtet haben, dass wir überhaupt zu Jesus gehören. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Ja, für manche ist das schon Ziel genug, zu Jesus zu gehören. Und es ist auch richtig, wenn man noch nicht zu Jesus gehört, wenn man noch nicht gerettet, wiedergeboren ist, dann ist erstmal das größte Ziel, was man erreichen sollte. Ja, das größte Ziel ist erstmal wirklich den Herrn zu suchen, zu Jesus zu gehören und wirklich Heilsgewissheit zu haben. Und da sollte man wirklich bestrebt sein, dieses Ziel zu verfolgen, bis man es erreicht hat. Dass man nicht sagt, ich schiebe es auf, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, ja, sondern heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und da dürfen wir und da dürft ihr, wenn ihr noch keine Heilsgewissheit habt, den Herrn wirklich bestürmen und bitten und anflehen, dass er euch das schenkt. Und dann natürlich das auch im Wort Gottes und im Gebet suchen. Und dann natürlich auch glauben und vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Also die Voraussetzung ist das, was wir letztes Mal schon gesehen haben, erstmal wirklich zu Jesus zu gehören. Und manche denken dann, und da meine ich jetzt nicht nur die Jüngeren, sondern auch die Älteren, manche denken dann, wenn sie Heilsgewissheit haben, jetzt habe ich es geschafft. Ja. Und in Bezug auf das Seelenheil ist es ja auch so. Ja, dann darf man sich freuen, dass man das Heil hat, dass man die Erlösung hat. Aber die Bibel sagt uns ganz klar und ganz deutlich, dass Gott ein Ziel mit jedem Gläubigen hat. Nämlich, dass wir verwandelt werden sollen, verändert werden sollen in sein Bild. Und die Bibel sagt uns, dass dieses Ziel viel höher und viel größer ist als alle anderen menschlichen Ziele, die wir uns so ausdenken können. Ja? Wenn ihr Straßenkehrer werdet, ja, oder bei der Müllabfuhr arbeitet, aber dem Herrn ähnlicher werdet und ihm dient, ist das besser, als wenn ihr eine große Karriere macht mit viel Geld und viel Ansehen, aber die Christusähnlichkeit und die Ziele, die Gott mit uns hat, auf der Strecke bleiben. Deswegen sagt ja auch der Herr Jesus, dass wir zuerst nach Gottes Reich streben sollen und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird uns hinzugefügt werden. Und das ist wirklich so. Wenn wir zuerst danach streben, sorgt Gott für all das andere. Deswegen sollte für jeden von uns, egal ob jung oder alt, sollten wir uns immer wieder prüfen und fragen, ist wirklich Gottes Reich an erster Stelle? Wir lesen diese Bibelstelle 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja, vorher, als wir das schon vorbereitet haben und wir miteinander gesprochen haben und ich gefragt habe, ja, wäre es nicht schön, wenn Gott so mit uns wäre wie mit Josef? Ja, ich denke, da haben so gut wie alle bejaht. Tatsächlich sagt uns die Bibel, dass in Jesus Gott zu uns gekommen ist. Immanuel, das heißt Gott mit uns. Gott ist in diese Welt gekommen, er ist zu uns gekommen und der Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht. Er hat durch sein Blut den Weg freigemacht, sodass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können in Christus und dass wir verändert werden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Hier heißt es, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja, und was ist hier gemeint? Hier spielt das Wort Gottes eine große Rolle. Ja? Denn wie schauen wir denn die Herrlichkeit des Herrn? Es ist ja bei uns nicht so, dass Gott durch Träume zu uns spricht, uns erscheint und wir auf diese Art und Weise mit Gott kommunizieren, sondern wir lesen sein Wort. Ja, das ist sein Wort an uns, das ist die Bibel. Er spricht durch sein Wort, indem er uns durch sein Wort verändert, indem wir durch sein Wort Jesus erkennen, wie Jesus ist und Jesus ähnlicher werden, umgestaltet werden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und die Bibel spricht da auch von der Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat das Wort Gottes inspiriert. Und wenn wir das Wort Gottes lesen im Glauben, im Vertrauen, im Vertrauen darauf, dass Gott uns verändert, dann wirkt sein Heiliger Geist an uns. Und das sollte auch das Ziel sein. Geht es euch manchmal so, dass ihr Bibel lest, weil ihr denkt, es wird erwartet? Es wird vielleicht von den Eltern erwartet. Es wird von anderen Geschwistern erwartet. Es wird von Gott erwartet. Ich denke, das geht jedem so. Ja? Mir geht es immer wieder so. Und immer wieder muss man die eigene Motivation prüfen und auch wirklich prüfen, warum man Bibel liest und den Herrn dann darum bitten, Herr, wirke durch dein Wort. Das ist nicht einfach eine Pflichtlektüre am Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer sei, dass man sagt, so, jetzt habe ich mein heutiges Soll erledigt, sondern dass man wirklich in der Erwartung an das Wort rangeht, Herr, verändere mich durch dein Wort. Und auch wenn ihr jetzt noch jung seid, dürft ihr und solltet diese Erwartung haben, dass ihr nicht sagt, das habe ich heute eine Viertelstunde gelesen, das ist super, ja, sondern dass ihr mit dem Ringen, mit dem Flehen zu Gott kommt und ihn bittet, wirke, verändere. Herr Jesus, schenk, dass ich dir ähnlicher werde, dass wirklich dein Wort ein lebendiges Wort für mich sein darf, denn es ist ja das lebendige Wort. Aber wir müssen auch mit dem Glauben an dieses Wort gehen. Und das gilt aber auch für alle, speziell in Situationen, wenn es einem zum Beispiel sehr schlecht geht. Ja, dann kann es sein, man liest das Wort und es dringt einfach nicht ans Herz vor. Und genau dann ist unser Glaube gefragt. Dann sind wir gefragt, wirklich zu glauben, zu vertrauen. Gott möchte dieses Wort gebrauchen, um uns zu verändern, um uns zu trösten, zu erbauen, zu stärken, dass dieses Wort wirklich diese Macht hat, dass Gott wirkt in Verbindung mit seinem Wort und dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden dürfen. Das sollte also diese Motivation sein und das sollte auch wirklich die Erwartung sein, die wir an das Wort Gottes haben. Und das Wort selbst lehrt uns, dass wir Gott fürchten sollen und dass wir ihn auch lieben sollen. Erstmal die Furcht Gottes. In Prediger 12, Vers 13 lesen wir, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Wenn wir es nochmal Josef betrachten, ja, hat Josef Gott gefürchtet? Ich denke, das ganze Leben ist ein Zeugnis davon, dass er Gott gefürchtet hat. Ja. Er hat sich davor gefürchtet, gegen Gott zu sündigen in der Situation mit Potiphas Frau. Ja. Er wollte nicht gegen Gott sündigen. Bei Josef war es natürlich so, er hatte nicht die Bibel in der Hand, wie wir sie heute haben. Ja. Das war ja noch nicht niedergeschrieben. Aber doch war die Furcht vor Gott da, war das überliefert, ja. Hat er sicher gelernt von seinem Vater, Gott zu fürchten. Auch sein Vater hat er immer wieder auch das Reden Gottes erfahren, dass Gott zu ihm gesprochen hat. So war es bei Abraham, Isaac und Jakob. Und das wurde weitergegeben. Und so wusste er einiges von Gott und hat Gott gefürchtet. Heute haben wir das Vorrecht, wir haben wirklich das Wort in unseren Händen, können darin studieren. Ja? Und das Studieren, da geht es nicht nur darum, Erkenntnis zu erlangen, sondern auch wirklich ganz konkret das in unserem Leben umzusetzen, seine Gebote zu halten und Gott zu fürchten. Das ist die Summe aller Lehre, sagt der Prediger. Und jetzt schauen wir uns noch eine Stelle aus dem Neuen Testament an, über die Liebe Gottes, 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja. Wir haben ja den Befehl des Herrn Jesus selbst, dass wir Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Vermögen, mit dem ganzen Verstand, mit allem, was wir sind, lieben sollen. Aber warum? Und wie? Wie kann das funktionieren? 1. Johannes 4, Vers 19 zeigt uns auf, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wie hat er uns zuerst geliebt? Der Jesus hat uns geliebt, indem er für uns gestorben ist. So sehr hat er uns geliebt, dass er bereit war, unsere Stelle einzunehmen. Dadurch hat er uns bewiesen, dass er uns liebt. Er hat uns seine Liebe bewiesen. Und auf dieser Basis, in der Liebe Gottes, dürfen wir auch ihn lieben. Dürfen wir seine Liebe erwidern und sind auch aufgefordert, das zu tun. Und der Jesus selbst hat gesagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Auch hier sehen wir wieder die Motivation, die Gebote Gottes zu halten. Natürlich ist eine Motivation, dass die Gebote uns schützen. Ja, zum Beispiel kann man das vergleichen mit einer Brücke. Das Geländer, das sind die Gebote. Ja, und die sorgen dafür, dass wir nicht auf der einen oder anderen Seite herunterfallen. Also die Gebote haben eine ganz praktische Schutzwirkung für uns. Das ist sicher der Fall. Trotzdem sollte die Motivation für unser Handeln sein, Gott zu lieben, seine Liebe zu erwidern. Und da auch die Frage an euch, wie ist das bei euch? Wenn ihr danach strebt, Gottes Gebote einzuhalten, zum Beispiel nicht zu lügen, nicht betrügen, ja, zu euren Geschwistern freundlich und nett zu sein, ihnen zu dienen. Erstmal ist die Frage, strebt ihr danach, das zu tun? Ja, überlegt ihr zum Beispiel, wie könnt ihr den Geschwistern dienen? Wie könnt ihr ihnen Gutes tun? Oder denkt ihr zuerst dran, ich möchte zu meinem Glück kommen? Ja, ich möchte das tun, was mir Spaß macht. Bei Kindern ist das sehr stark vorhanden und es muss erstmal gelernt werden, abgelegt zu werden. Das heißt aber nicht, dass es bei Erwachsenen nicht vorhanden ist. Bei Erwachsenen ist das alles viel versteckter. Ja, die Erwachsenen werden nicht so klar sagen, sie wollen jetzt das und das und das, wenn jemand anderes was anderes möchte, aber werden vielleicht so handeln. Ja. Bei Kindern ist es ganz klar, der eine hat etwas, der andere möchte es auch. Er ist neidisch und das kommt sehr deutlich zum Ausdruck. Ja, wenn es zum Beispiel darum geht, welches Spiel spielen wir, dann kann dadurch ein Streit entstehen. Ja, der eine möchte das Spiel, der andere das Spiel. Niemand möchte nachgeben. Da sollten wir uns überlegen, was entspricht der Liebe zu Gott? Ja, er hat uns geliebt, deswegen sollten wir ihn lieben und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und das bedeutet, ein Herz zu haben, das bereit ist zu dienen. Und das hat der Herr Jesus gehabt. Er hat uns gedient, indem er sein Leben für uns gegeben hat. Und das sollte unsere Motivation sein, dass wir ihn zum Vorbild haben. Ihn lieben, dadurch auch unseren Nächsten lieben. Die Liebe Gottes fließt auch zum Nächsten. Es bleibt nicht so, dass wir sagen, ich liebe Gott und alles gut, sondern sie fließt zum Nächsten. Und da sollte jeder von uns sich immer wieder prüfen, inwieweit das der Fall ist. Dann, den Vers hatten wir letztes Mal kurz betrachtet, da wollen wir aber nochmal drauf eingehen. 2. Timotheus 2, Vers 22. Da heißt es, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ja, Paulus schreibt dem Timotheus, fliehe nun die jugendlichen Lüste. Ja. Er ist sich dessen bewusst, dass diese Lüste existieren, dass in der Jugend besondere Lüste aufkommen. Und hier ist natürlich ganz viel der Bereich Sexualität gemeint. Aber wir wissen auch, in der Jugend kommen auch noch andere Sachen auf, andere Wünsche auf, ja, zum Beispiel cool zu sein, ja, anerkannt zu sein von den anderen. Verschiedene Dinge, also das gesamte Fleischliche, kann man mal sagen, weil wir im Fleisch sind. Und da sollen wir fliehen. Und ich denke, der Bereich Sexualität ist ein großer Bereich, der vielen wirklich Probleme bereitet, nicht nur Jugendlichen, auch Erwachsenen. Und somit müssen wir das auch vor Augen haben, dass wir das ernst nehmen. Das wird, desto älter ihr werdet, desto mehr wird das aufkommen. Und es heißt hier, flieht, ja, flieht diesen jugendlichen Lüsten. Ja, das heißt, dass man sich auch nicht bewusst in Versuchung begibt. Wir haben bei Josef ja die Situation, er war einfach in dieser Situation, weil er in diesem Haus eben gearbeitet hat, seinen Dienst getan hat und diese Frau eben da war. Er hat sich jetzt nicht bewusst in so eine Situation begeben. Ja. Wie kann man sich bewusst in solche Situationen begeben? Ja, indem man zum Beispiel bestimmte Orte aufsucht wie die Disco, indem man Gemeinschaft pflegt mit Personen vom anderen Geschlecht, alleine vielleicht sogar. Ja, es gibt verschiedene Situationen, die gefährlich sind, in die man sich erst gar nicht begeben sollte. Und manchmal kann es aber auch wie bei Josef sein, dass man einfach, ohne irgendetwas getan zu haben, in diese Situation kommt. Und dann sagt uns die Bibel, fliehe. Dann kann es wirklich ganz wörtlich wie bei Josef bedeuten, weglaufen. Ja? Wirklich fliehen. Nicht denken, ich habe jetzt die Kraft zu widerstehen, sondern wirklich zu fliehen. Manche sagen sich dann, ich muss ja nur beten und dann habe ich die Kraft, die Situation zu durchstehen. Das ist so in bestimmten Situationen einfach nicht biblisch, weil da soll man einfach die Situation dann meiden. Ja. Fliehe die jugendlichen Lüste, das ist das eine. Der andere Bereich ist aber, jage nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden. Ja, auf der einen Seite sollen wir fliehen, auf der anderen Seite sollen wir aber nachjagen der Gerechtigkeit. Das heißt, wir fliehen nicht einfach, dass wir weg sind, sondern wir erstreben etwas, was Gott als gut erachtet, nämlich Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden. Danach sollen wir streben und ganz wichtig ist der Punkt, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ja, das sind die anderen Gläubigen. Diese Gemeinschaft sollen wir suchen. Und ich weiß aus meiner jungen Zeit, wo ich jung bekehrt war, da durfte ich Gemeinschaft haben im Rahmen der Gemeinde mit anderen Jugendlichen im Jugendkreis. Und ich durfte auch Gemeinschaft haben mit Älteren, auch mit einer alten Frau, die mich immer zum Essen eingeladen hat. Und wir haben gegessen, Gemeinschaft gehabt, zusammen gebetet. Und auch das war für mich sehr wertvoll. Im Nachhinein, ja, eine sehr wertvolle Zeit, kann ich rückblickend auf jeden Fall sagen. Das heißt, dass zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen, das können Gleichaltrige sein, das können aber auch Ältere sein. Und die Bibel spricht auch davon, dass die Älteren die Jüngeren unterweisen sollen, weil man da sehr viel lernen kann. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wo kann ich Gemeinschaft haben, wo kann ich gemeinsam Nachfolge des Herrn Jesus praktizieren. Und das sollte uns wertvoll sein. Und Jesus hat durch sein Erlösungswerk etwas ganz Besonderes getan. Es heißt ja, durch sein Blut, durch sein Erlösungswerk hat er uns zusammengefügt, hat er uns eins gemacht. Und das Schöne ist dann im Glauben, dass man auf einmal mit Personen Gemeinschaft hat, mit denen man sonst nicht Gemeinschaft gehabt hätte. Ja? Mit dieser älteren Frau hätte ich jetzt nie Gemeinschaft gehabt, wenn ich nicht zum Glauben gekommen wäre. Und das war dann eine sehr wertvolle, segensreiche Gemeinschaft. Und so kommt man mit Leuten zusammen, wo man vielleicht in der Welt gesagt hätte, noch im Unglauben gesagt hätte, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Ja, der ist so anders, andere Interessen und so weiter. Aber wenn man jetzt dem Herrn nachfolgt, hat man gemeinsame Ziele. Ja, nämlich der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden nachjagen, dass man das gemeinsam tut. Und so sollte man auch Gemeinde dann betrachten. Man sollte Gemeinde als etwas Wertvolles betrachten, auch schon von Jugend an, als etwas Wertvolles, wo man wirklich gemeinsam Nachfolge praktizieren kann und diesen Zielen nachjagen kann. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Frage, wie kann ich den anderen dienen, dass sie diese Ziele erreichen können? Ja. Also so aus der Jugend heraus, da hört man vielleicht öfters die Aussage, da langweile ich mich, wenn nicht irgendwas für mich geboten wird. Ja. Neben der Frage, was mir geboten wird, solltet ihr vielleicht euch auch die Frage stellen, was könnt ihr bieten? Ja, wie könnt ihr anfangen, anderen Geschwistern zu dienen? Die Frage, was mir geboten wird, ist immer die Frage, man dreht sich um sich. Ja. Wie profitiere ich davon? Die Frage, wie kann ich den anderen dienen, das ist das, was Gott möchte, dass wir das lernen, dass wir diese Haltung auch haben. Gilt übrigens auch für Erwachsene. Ja, manche Erwachsene, die zum Beispiel auf Gemeindesuche sind, stellen sich in erster Linie die Frage, was bietet mir die Gemeinde? Sie stellen sich nicht die Frage, wie kann ich dieser Gemeinde vielleicht dienen, wo ist da ein Mangel, wo ich mich einbringen kann. Ich sage nicht generell, ich sage nicht alle, aber oft ist das der Fall. Man stellt sich die Frage, was wird mir geboten, und daran entscheidet man das. Und das ist nicht das, was biblisch ist. Man muss beides betrachten. Man muss schon betrachten, wie wird dem gerecht, was ich brauche, vielleicht für mich, für die Kinder und so weiter. Ja, komme ich unter Gottes Wort? Wird Gottes Wort gut ausgelegt? Und all diese Dinge sind alle wichtig. Ja. Dann aber auch die Frage, wie kann ich dienen? Wie werde ich gebraucht? Und diesen Psalm 119, ich habe von dem Wort Gottes gesprochen, zeigt uns auch nochmal, wie viel Gottes Wort wirklich wert ist und wie wir Gottes Wort betrachten sollten. Psalm 119, Verse 9 bis 16. Aber der ganze Psalm ist ja wirklich mit sehr vielen Weisheiten bestückt, gefüllt über das Wort Gottes. Hier ab Vers 9. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o Herr, lehre mich deine Anweisungen, mit meinen Lippen verkünde ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Ja, das soll die Motivation sein, mit der wir das Wort Gottes betrachten. Ja, sogar ein junger Mann kann seinen Weg damit unsträflich gehen, heißt es hier. Wie kann ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Das Wort hat wirklich die Kraft, uns zu bewahren. Und es ist gut, ja, wenn ihr weiterhin Bibelverse auswendig lernt. Aber gleichzeitig, wenn ihr diese Bibelverse lernt, denkt drüber nach, was sie bedeuten. Sinnt drüber nach, wie können euch diese Bibelverse im Alltag helfen, wirklich euren Alltag zu verändern. Wie könnt ihr das Wort in den Alltag mitnehmen? Nicht nur lernen um des Lernens willen, sondern wirklich auch um des Umsetzens willen. Wenn wir nachsinnen über Gottes Wort, auch so beim Lesen, stellt euch den Gedanken, wie könnt ihr das ganz praktisch umsetzen in eurem Leben. Und denkt auch drüber nach, auf welche Situationen passt vielleicht dieser Text. Ja, das eine ist natürlich, dass wir drüber nachdenken, was wollte Gott dem Empfänger oder was wollte der Schreiber zum Beispiel des Psalms dem Empfänger ausdrücken und sagen. Das natürlich wirklich zu erörtern, aber dann auch überlegen, wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Und das ist etwas, was auch ihr immer mehr lernen müsst. Nicht einfach nur lesen, sondern dann auch anwenden auf euer eigenes Leben. Und das sind natürlich wir alle auch weiterhin Lernende. Deswegen ist die Bibel ja nie veraltet. Die Bibel ist ja immer neu und wertvoll. Ja? Auch wenn man sie immer wieder durchliest, belehrt uns Gott dadurch und verändert uns dadurch. Und ich komme nochmal zurück auf das, was ich vorher gesagt habe mit dieser Pflichtübung. Ja, wenn wir merken, es ist wie eine Pflichtübung im Wort zu lesen, dann dürfen wir ihn anflehen, ja, ihn bestürmen, Gott bestürmen und bitten,
Herr, lass es doch wirklich zu diesem Schatz für uns werden. Lass es doch wirklich so wertvoll für uns sein, wie es hier für den Psalmisten ist, dass wir uns freuen über das Wort, wie jemand, der große Beute macht. Das kann Gott eben wirken durch seinen Heiligen Geist. Das können wir nicht selbst bewirken, aber wir dürfen ihn darum bitten und dann im Glauben wirklich das Wort lesen. Kommen wir jetzt zurück auf die Punkte, die ich am Anfang erwähnt habe. Wir hatten gesehen, es gibt Ähnlichkeiten zwischen Josef und zwischen Jesus. Diese Ähnlichkeiten können wir auch für uns mitnehmen und anwenden. Ja, sowohl Josef als auch Jesus sind nämlich ein Vorbild für uns. Josef hatte besondere Verheißungen, Jesus hatte besondere Verheißungen. Haben auch wir besondere Verheißungen? Wir haben weder Träume, die etwas über uns voraussagen, noch Visionen. Aber wir haben die vielen wertvollen Verheißungen des Wortes Gottes. Und diese Verheißungen, auf die müssen wir uns immer wieder neu stützen. Zum Beispiel hat der Herr Jesus gesagt, dass er uns auserwählt hat und dazu bestimmt hat, dass wir hingehen und Frucht bringen und diese Frucht bleibt. Und diese Verheißung, auf die sollen wir uns stützen und den Herrn anflehen: Herr, das ist deine Bestimmung für uns. Es ist deine Bestimmung für mich, dass ich Frucht bringen soll. Bitte verwirkliche das in meinem Leben. Und so haben wir viele ganz besondere Verheißungen in diesem Leben und auch in Bezug auf die Ewigkeit. Und das sollen wir so ernst nehmen, als hätte Gott uns diese Verheißung persönlich im Traum gegeben. Dann, er wurde gedemütigt und verkauft. Ja, natürlich wurden wir weder verkauft noch gedemütigt. Vielleicht wurde der ein oder andere wegen seinem Glauben gedemütigt. Generell sollen wir diese Bereitschaft dazu haben. Jesus ist gekommen, um zu leiden und zu sterben. Und die Bibel sagt uns, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen und wir sollen bereit sein, den Fußstapfen Jesu zu folgen, sogar bereit sein zu leiden, sogar zu sterben, wenn es nötig ist. Ja. Dann, er war treu in der Versuchung. Die Bibel sagt uns, dass unser Glaube geprüft werden muss. Euer Glaube muss geprüft werden, muss bewährt werden. Diese Prüfungsphasen werden kommen, sind vielleicht schon gekommen. Wenn nicht, werden sie kommen. Diese Bewährung muss passieren. Und da sind wir aufgefordert, treu zu sein. Ja, und wir sind in einer Welt, die sich immer weiter von Gott entfernt. Damit seid ihr tagtäglich konfrontiert in der Schule oder die arbeiten in ihrer Arbeit. Egal, wo wir uns befinden, wir sind in einer Welt, die an sich Jesus hasst. Und weil das so ist, gibt es immer wieder Situationen, wo wir aufgefordert sind, treu zu sein und uns auf die Seite Jesu zu stellen und nicht uns auf die Seite der Welt zu stellen. Und da können wir von Josef lernen, von Jesus lernen, der treu war bis in den Tod. Dann, er ist voller Vergebung. Ja, und Jesus sagt, dass auch wir denen vergeben sollen, die Böses an uns getan haben. Ja, das fängt an in der Familie. Wenn es dort Auseinandersetzungen gibt, dann denken meistens beide Parteien, sie haben Recht. Ja, der andere hat Unrecht. Wenn aber beide voller Vergebung sind, dann ist das gar nicht so ein großes Problem. Weil dann sollte man sehr schnell auf die Idee kommen, ich vergebe meinem Bruder. Natürlich sollte man auch auf die Idee kommen, zuzugeben, wenn man im Unrecht ist. Ja. Es vor Gott auch prüfen, vor Gott bewegen, nicht gleich auf die Verteidigungshaltung gehen. Ja, das sage ich jetzt euch Jüngeren, das sage ich aber euch Älteren auch. Denn der Mensch ist so gestrickt, dass wenn wir wegen irgendetwas beschuldigt werden, Verteidigung. Ja, Verteidigung. Das ist bei den Kindern sofort da, das ist aber auch bei Erwachsenen sehr schnell da. Anstatt sofort in Verteidigungshaltung zu gehen, ja, sollten wir die Sache erstmal vor dem Herrn bewegen. Ja, sollten wir sagen zum Herrn: Herr, ist da etwas dran an der Sache? Vielleicht nicht gleich reden, nicht gleich was sagen, sondern überlegen, hat der andere recht? Und dann natürlich, wenn es wirklich so ist, dass der andere sich versündigt hat an uns, dann sollten wir voller Vergebung sein. Das heißt nicht, dass Dinge nicht angesprochen werden. Manche Dinge müssen angesprochen, geklärt werden. Es gibt sogar Dinge, wo die Bibel sagt, da müssen wir Gemeindezucht praktizieren. Aber Wir sollten vom Herzen diese Bereitschaft haben, zu vergeben, wie Jesus gebetet hat. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das sollte die Grundhaltung, die Grundeinstellung sein. Dann er wird erhöht. Der Jesus hat, nachdem er gelitten hat, ja, und gestorben ist, ist er auferweckt worden und ist erhöht worden zu Rechten Gottes. Das haben wir gesehen. Josef wurde erhöht. Werden auch wir erhöht? Jeder wahre Gläubige wird eines Tages erhöht werden. Er wird auch auferweckt werden. Er wird Jesus ähnlich sein, auch vom Leib her. Wir werden sein Bild tragen, sagt uns die Bibel. Jetzt dürfen wir Jesus schon ähnlich werden, aber wir sind immer noch in dem gefallenen Leib. Wir bekommen einen neuen Herrlichkeitsleib und dürfen dann mit ihm herrschen und regieren. Wir werden erhöht werden. Das trifft auf die Gläubigen zu, auf die wahren Gläubigen. Dann, wir hatten den Punkt gesehen, dass eben Josef und auch Jesus gewusst haben, warum sie leiden, warum sie sterben, warum er stirbt im Fall von Jesus, Gottes Souveränität darin erkannt. Und auch davon dürfen wir lernen. Denn es ist so, dass wir alle in unserem Leben Leid erfahren werden. Der andere mehr, der andere weniger. Vielleicht werden Dinge passieren, die wir nicht verstehen können, die uns sehr schlimm erscheinen. Und dann ist es gut zu wissen, dass Gott souverän ist und dass Gott keine Fehler macht und dass Gott gut ist. Und wir dürfen glauben, auch wenn uns Dinge negativ erscheinen, Gott wird das Beste daraus machen. Das soll natürlich nicht dazu dienen, dass wir Sünde entschuldigen, aber das darf dazu dienen, dass wenn wir Schlimmes durchmachen, dass wir wissen, Gott hat die Kontrolle und Gott ist gut. Und das ist wirklich eine Herausforderung in Situationen, wo es so erscheint, dass Dinge wirklich gegen uns gehen, zum Beispiel bei Josef, der ins Gefängnis geworfen wurde, erst verkauft wurde, ins Gefängnis geworfen wurde, da neigt man zu denken, Gott behandelt mich ungerecht. Ja? Wie kann Gott das zulassen, dass ich so viel Leid durchmache? Und dann sagt man vielleicht oder denkt vielleicht insgesamt, und der Bruder und diese Schwester, die haben es aber so gut und ich muss so viel Leid durchmachen. Ja, auch sowas kann aufkommen, auch bei Gläubigen. Und da sollen wir erkennen, Gott ist souverän, Gott ist gut, er macht keine Fehler und denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das ist wirklich das, was der Glaube dann spricht. So viel heute allgemein zum Leben von Josef. Wir sehen, wir können sehr viel lernen von Josef. Josef ist wirklich ein Vorbild darin, er ist ein Vorbild darin, wie man sich im Leiden verhält, wie man damit umgeht, wie man es aus Gottes Hand annimmt und wie man auch miteinander umgeht. Und das wünsche ich euch und uns allen, dass wir das lernen dürfen. Und wie gesagt, das nächste Mal, wenn wir uns mit Josef beschäftigen, wollen wir dann eben einzelne wirklich Situationen anschauen. Und manche der Punkte, die wir heute ein bisschen angeschaut haben, noch nicht so vertieft haben, dann auch noch vertiefen. Vielen Dank.